Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Mach's Handy weg jetzt.
Ist das immer das Gleiche, gell?
Immer das Gleiche mit dir.
Immer das Gleiche.
Immer wieder das Gleiche mit dir. Andreas, mein Lieber.
Gibt es eigentlich noch die leckeren Gummibärchen von der Vasa? Jetzt hätte ich doch noch gerne ein paar gehabt.
Du hast sie gesagt, ich soll sie wieder mitnehmen.
Also, Vasa, komm zurück.
Also warte, ich tue meine Zähne raus. Vielleicht lispel ich da nicht so viel. Vielleicht ist mein S dann etwas schärfer.
Was hast du denn da heute mitgebracht?
Ich habe da heute dabei für dich Linsen à la Provence von Löwenanteil, habe ich dir mitgebracht.
Mit Kürbis drin?
Da ist Hokkaido-Kürbis ist da drin, nämlich auch.
Ist es ein Protonenkürbis? Oder wo kommen die?
Ich glaube, die Protonen kommen woanders her. Die kommen eher aus den Linsen, die hier drin stecken. Mhm. Linsen gekocht sind da nämlich drin, aber auch weiße Perlbohnen gekocht sind da auch drin. Und ich glaube, da kommen die Protonen her, in diesem Glas Löwenanteil. Es sind übrigens 30 Gramm Protonen an der Zahl bei 642 Kalorien.
Ja. Hast du dir jemals bei sowas an die Kalorienanzahl angeschaut?
Nein.
Noch nie, oder?
Nein, nein.
Glaubst du nicht?
Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, es ist fragiles, extrem fragiles Verhalten.
Glaubst du nicht an Kalorien?
Ich glaube nicht an Kalorien.
Also du glaubst schon, dass es die gibt, aber gibt's du glaubst schon, ja. Nicht daran.
Das menschgemachtes Konstrukt.
Du glaubst nicht daran, sie kontrollieren zu müssen?
Nein.
Nicht in deinem Kontext?
Also ich kontrolliere sie schon auf meine Art und Weise, aber nicht so, wie man es als guter Fitness-Otto eigentlich zu tun hat.
Also autoregulativ kontrollierst du sie?
Genau. Ich esse einfach Sachen.
Genau.
Ja.
Manchmal mehr, manchmal weniger.
Genau.
Aber ist es gut? Muss man nicht halt zur gleichen Zeit jeden Tag essen? Und meistens auch das Gleiche?
Ja, wenn man fragil ist, dann muss man das wahrscheinlich so machen, ja. Aber das ist Thema für eine andere Folge. Jetzt bestellt erstmal fleißig Löwenanteil. Ich habe letztens das vegane Chili zum allerersten Mal gegessen und ich war sehr positiv überrascht. Ich habe immer das normale Chili halt gegessen. Ja, weiß schon, ich muss ja Fleisch essen. Ja. Wenn ich nicht weiß, dass für mein Leibeswohl Lebewesen gestorben sind, dann fehlt mir was in der Ernährung.
Das ist aber jetzt gefährlich, wo du jetzt hingehst.
Die Leute wissen ja inzwischen, dass sie nicht unbedingt alles von uns zu 100% ernst nehmen sollten, vielleicht.
Von
mir. Ach, von dir schon. Ja, stimmt, sorry. Code MTMT10 für 10% auf alles von Löwenanteil. Wir verhandeln übrigens gerade mit unserem nächsten Sponsor. Da wird's bald noch eine Kooperation geben, auf die ihr euch freuen könnt. Mhm. Oh, kleiner Teaser so am Rande.
Aus der potenziellen Zusammenarbeit entstand gerade mein Shake.
Hey, jetzt nicht, no Spoilies. Spoilies.
Das, in dem Shake kann ja viel Sachen drin sein.
Ja, stimmt. Kann alles Mögliche drin sein.
Gold zum Beispiel auch. Wir erfahren nämlich gerade mit einem Gold-Sponsor. Ja. Ja, du lachst.
Das ist on brand auf jeden Fall, ja.
Ja. Also, kauft euch Löwenanteil. Es ist bei unserer letzten Veranstaltung vor 3 Wochen oder so, glaube ich. Ich war echt wieder.
3 Wochen schon wieder.
Ich war wieder positiv beeindruckt, wie gern die Menschen das Zeug dann essen, wenn sie es dann wirklich mal gut serviert bekommen.
Ja, klar.
Mit allem drumherum und so weiter.
Weil es halt auch einfach lecker ist, ja, und weil das ist so. Gut. Das schmeckt halt auch jedem. Also, ja. Wir haben ja immer 2 Geschmäcker an den Seminaren und also, wir haben es bis jetzt noch nicht gehabt, dass jemand gesagt hat, oh nee, da finde ich gar nichts.
Ja, oder dass was übrig geblieben wäre. Also ich. Ja,
was übrig bleiben, das ist sowieso.
Ich hole mir immer eine kleine Portion, weil ich schon weiß, dass ich mindestens eine kleine Portion mir aufladen muss, weil dann danach alles weg ist, weil wir natürlich da regelmäßig viele Gespräche führen, also gerade auch in den Pausen, gerade auch zur Mittagspause, wenn gegessen wird. Und wenn es dir da nichts holst, dann schaust halt ins Leere Der Töpfe.
So wie ich immer.
Ja, genau.
Aber wir hatten auch Lagama dieses Mal am Start. Das war natürlich auch noch eine sehr gute Ergänzung zum Lunch.
Da hatten wir das Erdnusscurry, glaube ich, gell?
Erdnusscurry, ja.
Mit Lagama, das war echt köstlich.
Erdnusscurry, geil.
Ja. Das ist echt richtig, richtig gut. Gut. Christopher.
Andreas.
Wir hatten am Montag ein Skill-Meeting, das kurzzeitig dann ausgeufert ist, wie so oft.
Nicht nur kurzzeitig, sondern eigentlich langzeitig, weil das wir haben keine einzige Minute über das eigentliche Thema eigentlich so gesprochen.
Was ich auch gar nicht wusste, was das eigentliche Thema war, von dem her war es eh wurscht, also für mich jedenfalls. Und wir sind dann in eine unglaublich wichtige Richtung irgendwie abgebogen, die dich dann ja auch dazu bewogen hat, einen Satz zu sagen, an dem man vielleicht die heutige Podcast-Folge festmachen und eröffnen könnte. Kannst du dich noch erinnern, was du gesagt hast?
Das Leben ist Schmerz. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, also so ungefähr, das Bestreben, ein schmerzfreies Leben zu leben, ist ein extrem fragiles Bestreben. So oder so ähnlich.
Mhm. Mhm. Elaborate.
Und generell ein schmerzfreies Leben ist ein fragiles Konstrukt. Von vornherein.
Okay.
Inhärent fragil. Mhm.
Was meinst du damit?
Was meine ich damit? Also erstmal, Schmerz ist ein normaler Teil des Lebens, meine ich damit. Weil es ist natürlich gut, dass wir jetzt im Podcast darüber reden können, weil man kann das natürlich hören und dann kann man das fehlinterpretieren. Dann kann man sagen, der Quiz hat gesagt, wenn ich keinen Schmerz mehr haben will, bin ich fragil oder so. Das meine ich damit natürlich nicht. Das ist alles ein bisschen viel deutlich komplexer als das. Schmerz ist ein normaler Bestandteil des Lebens und die Vorstellung, dass man ein komplett freies, schmerzfreies Leben lebt, ist eben nicht nur fragil, sondern auch komplett unrealistisch. Außer ich, keine Ahnung, wickel mich in Watte ein, belaste mich nie, schütze mich vor jeglichen Stressoren der Umwelt und kapsel mich ab vom normalen Leben, dann hast du vielleicht keine Schmerzen, aber dann hast du einen Haufen andere Probleme. Mhm. Es ist, wie du vielleicht merkst, gar nicht so leicht für mich, da einen Zugang zu finden, weil das so ein komplexes Thema und so eine komplexe Diskussion ist. Aber ich sehe jetzt immer wieder, dass damit geworben wird, auch auf den sozialen Medien, eben die neue, der neue Berufszweig, den es ja erst seit ein paar Monaten gibt, gefühlt. Ich bin Schmerzcoach. Und ich helfe dir dabei, ein schmerzfreies Leben zu leben.
Und ich glaube, diese Richtung gibt es ja schon länger als ein paar Monate vielleicht, aber so trotzdem relativ jung, stimme ich dir zu. Aber genau das Letzte, was du jetzt gesagt hast, ist das wirklich ein Claim oder ein Postulat, das dann nach außen geschickt wird?
Habe ich schon so mitbekommen.
Also
da wird eben mit einem schmerzfreien Leben geworben. Was ich auch schon gesehen habe, ist, du verdienst ein schmerzfreies Leben. Als eben Marketingversprechen, um Leute zu catchen. Und da denke ich mir dann halt so, du verdienst was Besseres als das. Du verdienst was deutlich Besseres als das. Als dieses eben leider leere, unrealistische Versprechen.
Jetzt muss man es natürlich schon in so eine Perspektive rücken, dass man
unbedingt,
dass Leute, also ich denke mal, dass das Ansinnen hinter so einem Claim, hinter so einem Erfolgsversprechen natürlich schon ein Positives ist.
Unbedingt.
Trotzdem glaube ich, da stimme ich dir 100% zu, müssen wir das als Berufszweig realistischer transportieren.
Genau, also eben das, was dahinter steckt, ist extrem positiv. Wenn da jemand dahinter steckt, der sich eben zur Aufgabe gemacht hat, Menschen mit Schmerzen zu helfen, so, das würde ich natürlich niemals kritisieren. Aber diese Formulierungen birgen halt eine gewisse Gefahr. Mhm. Dadurch kann man gewisse Glaubenssätze erzeugen bei Menschen. Und das kann sehr, sehr problematisch sein, weil wenn es um Schmerz geht, wenn irgendwer Schmerzen hat, dann geht es ja ganz, ganz viel um den Umgang mit diesen Schmerzen. Und es geht auch viel um Management am Ende. Also das ist ja dann auch das, was ein Coach irgendwie macht. So, wir managen irgendwelche Dinge und den Schmerz und den Umgang damit, den muss halt natürlich wie immer jeder für sich selber erstmal managen. Diesen Umgang müssen Leute selber lernen und als Coach kannst du da natürlich positiv auf einwirken, logischerweise. Aber wenn ich von vornherein zum Beispiel mit der Vorstellung in einen Reha-Prozess, Trainingsprozess reingehe, mit dem Ziel und der Idee, dass dieser Prozess ja nur erfolgreich ist, wenn ich komplett schmerzfrei bin, dann ist es schon mal sehr, sehr schwierig, wie ich finde.
Ja, und per se von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Ja.
Jetzt,
da ist Frustration vorprogrammiert.
Ich habe es leider jetzt, ich wollte es mir gerade merken, ich habe es mir leider nicht gemerkt. Du hast von Management und Umgang gesprochen, was ja eigentlich das Gleiche ist, wenn man so will. Oder differenzierst du Management bezogen auf die Qualitäten der physischen Belastung und Umgang vielleicht integraler ins Leben?
Ich glaube, ja, das kann man so ein bisschen so grob so zuteilen, ja. Also okay. Das eine ist quasi so das Faktische, eben was für Reizen setze ich mich aus, Trainingsreizen auch. Und Umgang ist halt wirklich einfach Mindset, wenn du so willst,
okay. Zusammengefasst. Mindset. Dann würde ich noch addieren Entstehung. Und würde es vielleicht auch so ein bisschen in dem sich annähern von uns als Trainer, als Therapeuten, mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, hierarchisieren in Entstehung, Management und Mindset. Egal wie. Aber das sind auf alle Fälle die drei Eckpfeiler, die wahrscheinlich für diesen Bereich sehr, sehr wichtig sind. Wie sehr gehst du denn in deiner Arbeit mit den Menschen, die du betreust, explizit auf diese drei Punkte ein? Beziehungsweise wie wichtig ist auch in deiner Arbeit der Punkt Mindset und der Transport eines gewissen Mindsets gegenüber Schmerz? Ja.
Ja.
Okay.
Also ich meine, der Punkt Mindset ist halt der bestimmende überhaupt. Weil wenn du jetzt Management eher als das Management von Trainingsvariablen zum Beispiel siehst, dann wird es ja immer so ultimativ vom Mindset beeinflusst, dass man da schon eine gewisse Hierarchie herstellen kann auf jeden Fall. Und also der Punkt Entstehung, was genau meinst du damit? Also geht es da einfach wirklich so um die Anamnese, um das Assessment von einer Problematik zum Beispiel?
Ja, vielleicht ist die Entstehung so die Grundlage des Umgangs, was wir vorhin benutzt haben als Wort. Also sprich, warum kam es überhaupt dazu, dass du Schmerzen hast? Also die Annäherung an diese Genesis des Schmerzes. Also nicht nur das Physische als finale Ursache zu sehen, wo ich hinschaue.
Also in Entstehung treffen sich dann eben
ganz genau
Management und Mindset, wenn du so willst.
Genau, das meine ich damit.
Ja.
Also, weil ich denke, dass da natürlich auch einfach so viel, ich nenne es mal mit Absicht, Aufklärungsarbeit unsererseits notwendig ist, um Menschen zu erklären, wie Schmerz entsteht und was du auch vorhin schon gesagt hast, dass Schmerz ja ein integraler Bestandteil unseres Lebens ist. Wenn man so will, ja eigentlich sogar was Positives.
Ja, unbedingt. Also man sollte Schmerz als was Positives wahrnehmen. Und solche Aussagen sind so schwierig, weil mir natürlich, sobald ich diesen Satz gerade gesagt habe, fallen mir x Beispiele ein, wo Schmerz halt nichts Positives ist und man dem auch nichts Positives abgewinnen kann. Aber selbst in solchen Situationen ist der Schmerz ja unser System, unser Körper, der uns irgendwas mitteilen will und der nach Hilfe schreit meistens. Und dementsprechend ist es dann eigentlich doch so, dass es halt was Positives ist.
Aber es gibt Geschmack im Mund.
Sorry. Bei der Shake doch hat er Nachwirkungen hinterlassen. Nein,
war gut, aber jetzt, ich bin so hibbelig auch und so weiter. Irgendwas ist da ganz komisch gewesen.
Das merke ich schon, dass du so ein bisschen.
Ja, egal.
Vielleicht zu viel Koffein.
Entschuldigung.
Wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben?
Schmerz dann doch was Positives, weil.
Ja, und es gibt Fälle, da gibt es Schmerz und das ist kein Hinweis auf irgendwas, sondern da ist einfach Schmerz da und es gibt richtig, und das sind aber halt eher Ausnahmefälle. Das will ich nur einmal kurz geklärt haben, damit uns das dann nicht vorgehalten wird am Ende. Selbst zum Beispiel habe ich jetzt den Fall gehabt, in meiner Familie wirklich heftigste Schulterschmerzen, Also so, wo du sagst, so okay, die Lebensqualität ist so krass beeinflusst, was soll daran positiv sein? Mhm. Aber was haben diese Schmerzen zur Folge gehabt? Und es war leider halt ein längerer Prozess und das ist oft so in solchen Fällen. Die Folge war, du gehst zu einem Arzt, du gehst noch zu einem weiteren Arzt, du machst ein bildgebendes Verfahren, du merkst, okay, die Schulter ist strukturell extrem beschädigt einfach. Mhm. Und dann war am Ende die Konsequenz, du kriegst eine neue Schulter. Neue Schulter ist eingebaut, Schmerz ist komplett weg. Also selbst in so einem sehr, sehr heftigen Fall war der Schmerz was Positives, weil es am Ende, so ganz salopp gesagt, der Körper war, der gesagt hat, Leute, so können wir hier nicht weitermachen. Und wir haben ja zum Glück heutzutage die Möglichkeiten, eben zum Beispiel da eine neue Schulter reinzusetzen. Und schon sind die Schmerzen wieder weg. Also selbst in Extremfällen ist Schmerz eigentlich was Positives. Das, was es schwierig macht, ist natürlich, das Leuten irgendwie zu vermitteln, die gerade Schmerzen haben. So, aber da müssen wir jetzt nicht groß drüber reden. Und bei solchen Sachen finde ich es schon auch irgendwie immer wertvoll, wenn man halt aus der eigenen Point of View berichtet. Mhm. Und wenn mir irgendwo was wehtut, dann sehe ich das eigentlich immer als was Positives. Oder eigentlich weder positiv noch negativ.
Ja, du siehst es als Aufgabe oder Herausforderung an vielleicht.
Genau, als Herausforderung und erstmal einfach als Information. Mhm. So für mich. Und dann ist halt die Frage, fängst du mit dieser Information was an und was fängst du mit dieser Information an? Fängst du damit was Sinnvolles an oder nicht? Das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt. Und da sind wir natürlich dann so bei der Allgemeinbevölkerung. Wie geht die damit um? So, wie interpretiert so eben der Normalbürger dieses Signal Schmerz meistens? Mhm. Und es führt eben bei den allermeisten Menschen jetzt nicht zu einer selbstwirksamen Aktion.
Ja, jetzt kommen wir auf das Wort, auf dieses große, starke Wort Selbstwirksamkeit. Da wollte ich jetzt nämlich bald hin. Wie viel davon wird, beziehungsweise wie viel davon muss Menschen vermittelt werden als Skill? Da gehen wir vielleicht so in die Richtung Mindset auch. Wie viel machst du das versus wie viel glaubst du? Und das ist ja nur eine anmaßende Bewertung vielleicht, wird das gemacht in unserer Branche. Also, worauf ich hinaus will, ist, wenn wir uns vor Augen halten, wie wir ja arbeiten, den Modus operandi, wie ich es mal genannt habe, Selbstorganisation, Selbstwirksamkeit und davon ableitbar Selbstverantwortung. Wie sehr wird dieses Konstrukt, wenn wir jetzt mal bei dem bleiben, wie das dann heißt, ist ja vollkommen irrelevant. Wie wichtig ist das in deinen Augen und wie sehr oder eben weniger wird das vermittelt?
Also es ist das Wichtigste überhaupt. Und wie sehr wird es vermittelt, ist natürlich jetzt die Frage, so von welcher Sparte reden wir. Aber wenn man eben generell mal von dem normalen Gesundheitssystem spricht, dann wird es natürlich sehr wenig vermittelt. Also wenn man jetzt so den normalen Weg geht, so, ah, okay, mir tut hier was weh, ich gehe zum Arzt, der guckt sich das an, dann gehe ich vielleicht zum Physio und so weiter. Und da haben wir, glaube ich, auch schon oft genug drüber geredet, dann machen wir da systemisch noch keinen guten Job im Selbstwirksamkeit entwickeln. Mhm. Wir machen vielleicht sogar nicht nur keinen guten Job, sondern genau das Gegenteil. Also nicht nur, dass wir keine Selbstwirksamkeit entwickeln, sondern dass wir sogar das Gegenteil von Selbstwirksamkeit entwickeln, was Passivität und Abhängigkeit vielleicht ist.
So ein Fremdverantwortung.
Fremdverantwortung, ja, klar, logisch, das ist das Gegenteil, danke. Ich glaube eben, dass es dann sogar ins Negative reingeht. So. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Wenn du in der Trainingsbranche unterwegs bist, dann machen wir inhärent einen guten Job, was diese Themen angeht. Weil wir Sachen machen mit Leuten, beziehungsweise komplett falsch formuliert. Wir machen nicht Sachen mit Leuten, sondern Leute machen Sachen.
Ja.
Und wir helfen ihnen dabei, wir guiden diesen Prozess. Mhm. Und das ist der einzige Weg, Selbstwirksamkeit zu entwickeln, den es gibt da draußen. Das ist der einzige Weg.
Und wie proaktiv ist uns das bewusst? Viel zu wenig.
Als Branche?
Ja.
Offensichtlich viel zu wenig.
Ja.
Offensichtlich viel, viel, viel zu wenig. Und da geht es natürlich auch um die ganzen Systeme und Modelle, die dahinter stecken. Also angefangen beim biomedizinischen Modell, was leider immer noch leider praktiziert und gelebt wird. Und ein echtes biopsychosoziales Verständnis für Menschen und dann eben auch Menschen, die Schmerzen haben, das ist auf jeden Fall nicht der Standard in der Gesundheitswelt. Und gut, auch in der Trainingswelt nicht, wenn man ehrlich ist. Also wenn man dann so ein bisschen tiefer reingeht.
Das heißt, wir als diejenigen, die den physischen Entwicklungsprozess von Leuten begleiten, machen inhärent eigentlich schon das Wichtigste, um die Selbstwirksamkeitserwartung von Menschen zu verbessern und zu erhöhen und geben dem Kind aber proaktiv wahrscheinlich noch keinen guten Namen. Oder?
Welchen Namen geben wir denn dem Kind?
Wieder zurückgehend auf uns bezogen, dass wir die größte Superpower vermitteln können, die wir als Menschen eben haben.
Ja.
Und nicht nur jemanden zu erklären, wie er oder sie sich zu bewegen hat, sondern was quasi daraus entstehen kann.
Und da gibt es natürlich auch in jetzt einfach der Trainings-, Bewegungs-, Gesundheitsbranche immer noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Also wie macht man das? Mhm. Wie erklärt man jemanden, wie er sich zu bewegen hat? Mhm. Weil also so Stichwort Nocebo ist natürlich auch in unserer Branche nach wie vor ein großes Problem. Weil ich kann mit jemandem trainieren und kann ihm aber nebenbei ja falsche Glaubenssätze oder negative Glaubenssätze vermitteln. Oder ich trainiere mit dem und on top gebe ich dem auch noch eine ordentliche Portion eben positives Mindset mit. Also hoffentlich ein Placebo sogar. Mhm. Weil, also wir können ja nur das eine oder das andere machen. Wir können entweder ein Placebo setzen oder ein Nocebo setzen. Und das natürlich in verschiedenen Intensitäten, sage ich mal, aber es gibt keinen Nullpunkt. Mhm. Alles, was wir sagen, alles, was wir kommunizieren, wird was auslösen bei meinem Gegenüber. Alles. Sogar verbal, nonverbal, wurscht.
Und das jegliche muss uns bewusst sein. Ja.
Das muss uns bewusst sein. Uns muss bewusst sein, dass Menschen die ganze Zeit alles um sich rum scannen, bewusst, aber halt noch viel mehr unbewusst. Und alles interpretieren und alles einordnen in ihr Erleben, in ihre Realität. Und da haben wir, da können wir nicht keinen Einfluss drauf haben, sondern da haben wir Einfluss drauf mit allem, was wir machen. Mit allem. Wenn wir eben vor allem in einer 1-zu-1-Situation mit Menschen zusammenarbeiten. Und das ist ja jetzt eben unsere Perspektive mal wieder, weil wir da nicht alles abdenken können. Aber in dem Setting ist es das.
Ja. Ganz schön geil eigentlich.
Das ist ziemlich geil.
Das ist ganz schön geil und auch eine ganz schön krasse Verantwortung. Gleich. Permaßen.
With great power comes great responsibility. Ist da sehr angebracht.
Mhm. Batman hat es schon gesagt. Ja. War es jetzt richtig?
Nein. Das weißt du auch ganz genau.
Oh Mann. Also ich finde es so krass, weil das sind solche Dinge, die sind eigentlich so da, also für uns. Aber ich sehe auch, dass teamintern, Montag hatten wir es ja auch wieder, Shoutout Skill Meeting, wenn ihr es nicht abonniert habt, seid ihr selber schuld. Go get it. Am Montag war es wieder so, dass ich mir gedacht habe, man kann nicht oft genug darüber sprechen, was wir wirklich für eine Aufgabe haben. Also das ist die Aufgabe. Den Menschen, mit denen wir arbeiten und uns auch selbst immer wieder die Absolution zu erteilen, dass dieses ganze System eine so krasse Superpower hat, wenn man ihr nicht im Weg steht, und zwar auf allen Ebenen. Ja, du hast ja gerade schon beschrieben, dass alles ist alles. Ja, du kannst nicht kommunizieren. Wer hat's gesagt?
Oh, das weiß ich doch nicht.
Watzlawick. Ist ja auch wurscht. Ja.
Batman? Batman. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Genau. Scheiße.
War es überhaupt Watzlawick?
Ich glaube. Ja, es war Batman. Passt schon.
Batman. Also das hat es mir am Montag wieder gezeigt. Aber das ist auch sowas, was diese Verantwortung, die muss man natürlich auch proaktiv ergreifen und dann auch mit ihr umgehen wissen. Weil es ist einfach viel mehr als nur der Mensch kommt zu einem, ob jetzt in einem Personal Training Setting 1-zu-1, ob in einer Gruppenstunde, whatsoever. aber die Menschen kommen zu dir und wir hatten ja, Shoutout, letztes Wochenendseminar, das wir hatten, haben wir ja, ich glaube am Anfang habe ich 3 Stunden lang mit den Girls aus Berlin genau zu diesem Punkt Gurutum und so weiter gesprochen und wir sind auf eine gewisse Art und Weise Gurus und das meine ich jetzt 100% positiv konnotiert, weil wir müssen ja Leitfiguren sein für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Deswegen umgeben sie sich ja mit uns. Und das meine ich nicht auf eine übergriffige und vielleicht negativ konnotierte Art, sondern einfach nur als rein positive.
Klar. Ich würde auch sagen, du hast gerade gesagt, man muss den Umgang mit dieser Verantwortung wissen. So, am Ende muss man den halt lernen.
Ja.
So? Also, sorry hier, dass ich jetzt so ein Semantik-Nazi bin, weil den kann man halt nur, man kann diese Verantwortung proaktiv annehmen, so, das ist der erste Schritt. Man kann sich dieser Verantwortung bewusst sein, das ist der erste Schritt, erstmal bewusst sein. Dann kann man sie annehmen und dann kann man langsam lernen, mit dieser Verantwortung umzugehen. Und der Prozess wird natürlich, der ist ja nie fertig, logischerweise. Mhm. Und es ist auch echt ein schwieriger Prozess. Und den anzunehmen ist auch nicht so leicht. Gerade wenn man halt ein Trainer ist. Und ich dachte mir auch gerade so, weißt du, jetzt sitzen wir uns wieder hier hin und reden über Reha und über Schmerz und den Umgang damit. Und das machen sehr, sehr wenige Trainer. Also in meiner Erfahrung. Und ich konsumiere verdammt viel Content von anderen Trainern. Egal, ob es jetzt irgendwelche Amis sind oder auch im deutschsprachigen Raum. Und das ist immer so ein Thema, vor dem sich Trainer und gerade auch Personal Trainer komplett drücken. Und das finde ich schwierig, sich davor zu drücken. Also sozusagen so, ja, ich trainiere dich halt, geil auf. Wenn dir was wehtut, dann geh zum Physio. So, keine Ahnung, das überschreitet meine Kompetenz oder so. Oder es ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Das finde ich eine ganz schwierige Einstellung. Deswegen freue ich mich auch, dass wir drüber reden. Und dass wir da ja zwischen uns auch keine Gedanken mehr drüber zu machen, über diese Themen zu reden. Weil wenn man mit der General Population arbeitet, dann hat jeder irgendeinen Scheiß. Jeder einzelne Mensch wird früher oder später irgendwelche Probleme haben, irgendwelche Schmerzen haben, während dem Training, außerhalb vom Training, whatever. Mhm. Jeder. Mhm. Weil es ein normaler und wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist. Und wenn wir diesen Aspekt quasi als Trainer einfach wegignorieren, weil wir Schiss davor haben, damit umzugehen, dann kann man das von mir aus machen, aber dann wirst du halt nie einem Menschen in der Gänze betreuen und mit dem arbeiten. Also dann kannst du nicht, ich sag's jetzt einfach, ganzheitlich arbeiten mit Menschen. Unmöglich. Und es ist sogar ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ein sehr, sehr großer Punkt, wie ich finde.
Ja. Ja, absolut. Ganzheitlich und vor allem dann auch überdauernd nachhaltig.
Genau, und dadurch halt auch erfolgreich einfach. So, das sind ja
und zwar Dinge, erfolgreicher für beide Seiten, wenn man so will.
Unbedingt.
Also uns wird ja auch immer wieder vorgeworfen, so wir würden die Leute, ich sag's mal mit Absicht, künstlich an uns binden. Das tun wir natürlich nicht, sondern wir binden sie an uns. Und wir binden sie mit bestem Wissen und Gewissen an uns, weil die Leute kommen zu uns, weil sie ihr Leben begleitet haben wollen. Das heißt, wir sind viel mehr als physische Entwickler, sondern wir sind Menschenentwickler. Und die Menschen, die zu uns kommen, kommen genau auch aus diesem Aspekt zu uns. Es wird immer Zeiten geben, wo, jetzt gehe ich schon wieder sehr, sehr weit, wo auch Training vielleicht eine gewisse Intensität hat, eine höhere Intensität hat. Und dann wird es wieder Bereiche geben oder Zeiten geben, wo Training, also rein die physische Erquickung, vielleicht nicht die höchste Priorität für die Menschen hat und dementsprechend vielleicht auch nicht für uns. Aber die anderen Entwicklungsmöglichkeiten, die anderen Spektren, die wir verschieben können, nehmen dann vielleicht in dieser Phase zu. Und das sehe ich genauso als wichtigen oder als integralen Bestandteil wie eben nur höher, schneller, weiter.
Ja, wenn du ein guter bist, dann machst du halt einfach alles gleichzeitig und du machst alles optimal, also alles so gut es geht, angepasst an die jeweiligen Umstände und Situationen. Also jeden Bereich. die physische Erquickung, das ist übrigens mein neuer Lieblingsbegriff, wie auch eben, ja, das klingt immer so dumm und es ist so eine krasse Vereinfachung, aber wie auch die sozialen und psychologischen Faktoren. So, ich finde es immer irgendwie weird, weißt du, dann frühstückt man das so ab und gibt dem so diesen Namen, ja, das sind halt die psychologischen und sozialen Faktoren. So, aber das ist halt so.
Ja, aber weißt du, ja, du hast vollkommen
recht. Das klingt so klinisch, so, das ist irgendwie strange, so drüber zu reden.
Wir haben ja am Montag, und das ist mir das erste Mal dann in unserem Gespräch so wie Schuppen von den Augen gefallen. Du hast vollkommen recht. Wir sprechen da immer drüber, haben aber für alles Physische, haben wir Progressionsschemata, haben wir Periodisierungsschemata. Alles, was man halt so mitbringen kann, um irgendwas
Modelle, besser. Modelle, Systeme, ja. Graded Exposure in Bezug auf Reha, wo ich auch viel drüber gerantet habe am Montag.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Aber für eine Selbstwirksamkeitserwartung haben wir das nicht.
Ja.
Obwohl es in unserem Bereich, das ist die Superpower. Und Shoutout Vasa, unsere aktuelle Praktikantin. Wir werden, ich werde morgen mit ihr zusammensitzen und werde ein oder mehrere Skill-Meetings mit ihr vorbereiten, wie quasi die Schnittmenge von, ich sage jetzt mal, Trainingswissenschaft oder physische Erquickung, Personal Training whatsoever, mit der Psychologie ist.
Ja, also wenn ihr die Skill-Meetings nicht abonniert habt, dann seid ihr wirklich selber schuld. Da freue ich mich schon krass drauf. Und ich fand es auch schön, wie die Vasa sich gefreut hat in diesem Skill-Meeting, weil sie ja dann auch so, ach, das ist so schön, weil alles, was ihr hier so sagt, ist natürlich in einem psychologischen Kontext, wo es dann nur in massiven Anführungszeichen um das Psychologische und Soziale geht quasi, halt genau das Gleiche. Mhm. Und auch das ist eigentlich keine Überraschung, weil runtergebrochen so ist halt dann doch immer alles irgendwie gleich. Und runtergebrochen sind die Sachen immer simpel und sehr, sehr ähnlich. Eben, wenn du irgendeine Veränderung, eine Verbesserung herbeiführen willst, runtergebrochen, funktioniert es immer gleich. Egal, ob es in einem psychologischen Kontext ist oder in einem physischen Erquickungskontext. Mhm.
Wie sind wir jetzt schon wieder hier hingekommen? Wir waren noch irgendwo bei Schmerz.
Und diese Parallelen, die gilt es zu verstehen und miteinander zu verknüpfen, diese unterschiedlichen Punkte.
Ja, aber da sind wir auch wieder an so einem Punkt, das muss ja auch nicht jeder machen. Aber ich werde,
nicht jeder Trainer, ja, aber jetzt zum Beispiel.
Also jeder Trainer bei MTMT muss das machen?
Genau, bei MTMT schon, aber ich meine jetzt so allgemein jeder Trainer. Aber wenn du dann zum Beispiel bei Physiotherapeuten und Ärzten bist, dann würde ich da schon das Wort muss verwenden. Das muss eigentlich jeder machen, beziehungsweise jeder muss eigentlich dieses Verständnis mitbringen, weil es einfach ein zeitgemäßes, realistisches Verständnis.
Ich revidiere meine Aussage, für die Sache. Jeder muss das machen. Ja. Jeder, der mit Menschen arbeitet und Menschen entwickeln will, auf welche Art und Weise auch immer, muss das machen.
Danke.
Du hast vollkommen recht. Ansonsten, ich wollte so ein bisschen moderater in meiner Aussage oder in meiner Haltung sein, aber wie gesagt, ich werde total oft gefragt, Shoutout Toni, müssen wir das denn machen oder ist es eben nicht eine Kompetenzüberschreitung? Nein. Meiner Meinung nach eben nicht. So.
Es ist eine Kompetenzunterschreitung, wenn man es nicht macht.
Ja, und man muss ja, also ich glaube, da muss man schon unterscheiden zwischen irgendwie Hobbypsychologie.
Ja, voll.
Und wirklich, wirklich der Anwendung des Modus operandi, also sprich, sich vor Augen zu halten, dass wir der Selbstorganisation des Systems nicht im Weg stehen dürfen, sondern dass wir die Möglichkeit haben, die Selbstorganisation zu begleiten und vielleicht zu kanalisieren in eine vermeintlich sinn- und gewinnstiftende Richtung. Und das eben, was wir auch schon jetzt ein paar Mal erwähnt haben, dass körperliche Erquickung die größte Möglichkeit der Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung hat. Hey du, genau du. Wenn du regelmäßiger Hörer bist, dann interessieren dich selig die Themen Biomechanik, Bewegungstheorie, Trainingsplanung, aber auch Sachen wie Soft Skills, Kommunikation und allgemein Coaching. In unseren regelmäßigen internen Fortbildungen, dem MTMT Skill Meeting, kannst du für 9 Euro im Monat dein Wissen auf den neuesten Stand bringen. ist ein absoluter No-Brainer. Go get it.
Und da würde ich jetzt mal so ein kurzes Beispiel bringen, weil wir schon wieder abdriften. So diese Gedanken, die wir uns jetzt machen, die wir hier gerade auch formulieren und so weiter, die Modelle, mit denen wir uns da irgendwie auch beschäftigen und so weiter, das muss nicht jeder machen. Also jetzt zum Beispiel Trainer, weißt du? Du kannst Selbstwirksamkeit bei Leuten krass gut fördern und musst dir nicht eine Sekunde Gedanken gemacht haben, wie wir gerade über diese Themen. Du musst nicht mal wissen, dass es ein biopsychosoziales Modell gibt. Und das ist wichtig, finde ich, nochmal das zu unterstreichen, weil wenn du, keine Ahnung, du bist Gruppentrainer und du hast 20 Sessions in der Woche, wo Leute zu dir kommen und du bist einfach ein guter Dude, zu dem die Leute gerne kommen und du vermittelst Spaß an Bewegung und auch Belastung und du sorgst dafür, dass eben deine Leute zu dir kommen, eine gute Zeit haben, sich anstrengen, dadurch Trainingsadaptionen mitbekommen und so weiter. Dann hast du alles zu 100% richtig gemacht, ohne dass du dir den Kopf zerbrechen musst, so wie wir das gerne tun, über die Zusammenhänge von Psychologie, Sozialem und Biologischen und so weiter. Das ist nur echt wichtig, das zu verstehen. Man muss das nicht so, und vielleicht ist es sogar schädlich, und ich glaube, dass es das ist, wenn man es zu sehr proaktiv verfolgt. Weil dann sind wir eben beim Hobbypsychologen, der dann irgendwie anfängt, einen auf eben Therapeut oder Psychologe zu machen in der Personal Training Sessions. So, davon bin ich ganz, ganz weit entfernt und davon würde ich auch jedem abraten, das eben proaktiv zu machen. Und das ist so auch so dieses Ding vom Menschenmensch. So, wenn du einer bist und Bock auf das hast, was du machst,
ja,
dann vermittelst du diese Werte sowieso. Mhm. Weil du eine Leitfigur bist, weil du ein Guru bist und zwar maximal positiv, weil du eben, du musst nicht, keine Ahnung, was machen Gurus, du musst nicht deine Gefolgschaft aufbauen und sie dann ausnutzen, sondern wenn du einfach nur da vorne stehst und 20 Leute turnen dir nach und haben eine fucking gute Zeit und die Musik ist laut und alle lachen dabei, dann bist du auch halt ein Guru auf eine Art und Weise. Also es ist nur so dieses komplexe Denken und dieses Verständnis und das Wissen um kann einen ja auch behindern in der Arbeit. Da kann man sich dann auf einmal als Coach wieder selbst im Weg stehen, wenn man sich dann entscheidet, ach fuck, ich muss aber das Mindset von diesem Menschen jetzt positiv beeinflussen und wie bringe ich dem jetzt bei einen guten Umgang mit Schmerzen? So, vielleicht ist es das Leichteste, dass du einfach eine geile Trainingssession mit dem Menschen hast.
Ja, ja.
Und dich für ihn interessierst.
Ja, absolut. Da sind wir wieder bei den Extrempunkten, die wir auch schon an so vielen Beispielen festgemacht haben in der Vergangenheit. Das ist natürlich vollkommen klar. Aber ich denke schon, dass es so ist, dass ab einem gewissen Punkt ist einem das dann klar. Also wenn man jung in seiner Karriere ist und genauso arbeitet, sich genauso verhält, wie du es gerade beschrieben hast, dann ist es so natürlich. Das kommt natürlich, weil du eben so ein Mensch bist, weil du so wired bist. Ich glaube schon, dass je erfahrener du wirst, desto proaktiver wird dir das auch bewusst, was du für eine Einflussmöglichkeit hast. Und dann sind wir schon wieder bei diesem Aspekt der Verantwortung. Und das ist ja auch ein Punkt, wo wir ja auch sehr viele Beispiele aus unserem direkten Umfeld auch kennen, wo diese Verantwortung dann oft auch zu stark, zu omnipräsent wurde und wo diese Verantwortung nicht getragen werden wollte. Hm. Und auch mit gutem Recht.
Aber deswegen, weil vorne habe ich gesagt, man muss sich diese Verantwortung erstmal bewusst sein und dann muss man sie annehmen. Und das, was ich gerade gesagt habe, spricht ja dagegen. Weil das ist ja, wenn du diese Verantwortung eigentlich erstmal gar nicht bewusst bist und sie dementsprechend auch gar nicht proaktiv annehmen konntest, aber du machst halt einfach geilen Scheiß mit deinen Leuten. Vielleicht ist es auch manchmal halt der bessere Weg. Weißt du? Und dann wirst du dir aber, je länger du, irgendwann wirst du dieser Verantwortung bewusst werden. Allein, ich musste gerade dran denken, wenn du anfängst, Feedback zu bekommen und wenn dir auf einmal Leute sagen, wie, wenn sich die Leute das trauen, wie wichtig du warst, bist für eine positive Entwicklung in dem Leben von den Menschen. So, dann fängt das irgendwann an reinzukicken. So, weißt du, das hast du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, wie wichtig die eine Stunde Training in der Woche ist für die Ilse, mit der du trainierst. Aber irgendwann kommt sie dann und kriegt feuchte Augen und sagt dir, hey, mein Leben ist so viel besser, seitdem wir das machen. Und dann bist du so, oh, fuck. Mhm. So, und ich glaube, das sind schon so Stationen im Leben von wahrscheinlich so ziemlich jedem Coach oder Trainer, der das halt eine gewisse Zeit macht. Und dann kickt es schon irgendwann automatisch rein. Ein Bewusstsein.
Absolut. Absolut. Und dann ist eben, also irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo du dich dann, glaube ich, auch entscheiden musst. Also willst du das und willst du da vielleicht auch weitergehen oder in Anführungsstrichen bleibst du an dem Punkt, an dem du bist und bist mit dem zufrieden und lässt dann aber auch nicht mehr zu. Hm. Da sind wir dann auch wieder bei Abgrenzung und Ressourcenmanagement etc. etc. etc.
Ja, was in dem Kontext ja auch ein super wichtiger Punkt dann ist.
Absolut.
Weil eben, wenn du dir dieser Dinge extrem bewusst bist, dann kann es natürlich schnell dazu führen, dass die ganze Last der Welt auf einmal auf deinen Schultern liegt und du absolut gelähmt bist, obwohl du eigentlich angefangen hast, um einfach nur irgendwie ein paar Bizeps-Curls mit Leuten zu machen und ein bisschen Spaß am Training zu vermitteln. Aber das ist dann, ja, da haben wir dann auch die Freiheit, uns zu entscheiden am Ende. Weil Grenzen kann man ja setzen in dem Kontext. Kann man sagen, ja, boah, nee, das ist mir zu viel, aber ich mach's einfach so, wie ich angefangen habe. Ich mache ein geiles Entertainment, physische Erquickungssession.
Genau.
Wenn man da wieder hin kann, weil man weiß ja dann, weißt du, man weiß es ja dann. Man kennt ja dann doch die potenzielle Verantwortung und den potenziellen Einfluss, den man hat auf das Leben von anderen Menschen.
Ja, das stimmt schon, mehrmals festgestellt, dass die physische Erquickung ja auf alle Fälle das probateste Mittel zur Selbstwirksamkeitserfahrung und Veränderung und Steigerung ist. Also von dem her haben wir immer wieder die Möglichkeit, in Anführungsstrichen, uns darauf zu besinnen und vielleicht sogar auch temporär nur, in Anführungsstrichen, auf dieses Pendel, auf dieses Niveau einzupendeln.
Und ich mache das ganz oft in meiner Arbeit. Als ganz bewusste... Verwandelst
du dich dann zu Kermit?
Verdammt, ich dachte, man hat es nicht gehört.
ja, also manchmal mache ich das ganz bewusst in meiner Arbeit.
Jetzt müsste ich Miss Piggy machen, aber ich kann das nicht.
Dass ich mir dann denke, so, der Mensch hat mir gerade seine ganze Lebensgeschichte und Leidensgeschichte erzählt.
Boah, ich kann das nicht so lang machen, das ist anstrengend. und genau deswegen gehe ich da gerade gar nicht drauf ein, sondern wir machen einfach eine Trainingssession und ich suche Bewegungen, die um den Schmerz rum trainieren. Ich manage den Schmerz von diesem Menschen durch Übungsauswahl, Intensitätswahl, bla bla bla. Und ich gehe überhaupt nicht drauf ein, weil das ist eine Entwicklung, die habe ich bei mir gemerkt, weil wir wollten ja über Schmerzen reden. So, jetzt kommen wir langsam wieder zurück zu dem Thema. Mhm. Die ich gemacht habe, dass ich ich analysiere sehr viel, aber ich mache das intern. Und ich analysiere das nicht zusammen oder vor meinem Kunden. Sondern wenn der Mensch sagt so, oh ja, irgendwie, keine Ahnung, das war irgendwie scheiße letzte Woche, ich hatte 3 Tage, hat mir das und das wehgetan und so weiter, dann sage ich, okay, und dann machen wir Sachen. Und währenddessen nutze ich natürlich dann so eine Trainingssession, um hier Entstehung und so besser zu verstehen im Idealfall, damit ich eben individuell auf jemanden eingehen kann, einfach mit dem Training. Aber ganz, ganz oft ist ein Dethematisieren, glaube ich zumindest, ein sehr, sehr sinnvoller Schritt im Umgang mit Schmerzen jetzt von Seite des Coaches.
Ach, es ist so schön. Genau so ist es. Also ich denke jetzt gerade nur schon wieder so systemisch. Also wir haben gewisse Wörter benutzt heute, die total gut sind, glaube ich.
Und auch gewisse Stimmen.
Ja. Dieses Dethematisieren, was erreichst du damit? Wenn du dann auch wieder, du hast Selbstorganisation und der Mensch steht sich gerade im Weg, selbst im Weg. Er verhindert seine Selbstorganisation. Was schürst du? Du schürst durch Shut Up and Squat-ness, durch Dethematisieren, schürst du wieder die Selbstwirksamkeit und der Mensch wird unweigerlich dadurch wieder selbstverantwortlicher umgehen mit der Entstehung und mit dem Mindset. Weil die Entstehung ist ja wahrscheinlich ein psychologisch-sozialer Aspekt gewesen, vermeintlich kein physischer, ursächlich. Dann sind wir wieder beim Thema. Das heißt, diese drei Faktoren, vielleicht. Es ist immer nur vielleicht. Es ist
immer nur Rätselraten.
Ja, aber das Rätselraten bestätigt sich halt sehr, sehr oft, wenn man seine Pappenheimer kennt.
Unbedingt.
Genau.
Und also runtergebrochen, was macht man mit diesem Approach? Man holt die Leute raus aus ihrem Kopf und bringt sie zurück in nicht mal ihren Körper, sondern einfach in die Umwelt und ins Leben so ungefähr. Und in dem Fall ist es dann halt die Umwelt, dann das Gym und alles, was da drin sich so abspielt. Und dann passiert wieder Selbstorganisation. Und dann deswegen, das ist auch so der Hauptgrund, so haben ja ein paar von euch vielleicht irgendwie mitbekommen, warum ich immer oder gerne schieße gegen so ein sehr detailverliebtes, internes, sensomotorisches Coachen und Cueen. Weil das halt automatisch Leute wieder zurück in ihren Kopf und in ihren Körper bringt. Und ich will aber ganz, ganz oft, gerade bei Leuten, die Schmerzen haben, genau das Gegenteil bewirken. Und weil das hat natürlich Abstrahleffekte auf alles. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie du coachst und cuest, wie du kommunizierst in der Session, welche Übungen du auswählst und so weiter. Und das sind die Dinge, die kriegt ein Kunde nicht mit. Aber das macht dich dann halt zu einem echten Profi oder halt nicht. Das heißt, es ist schon ein Shut-up-and-lift-Approach, aber halt als wirklich gezielt angewandte Methode, wenn du so willst.
Absolut.
Shoutout Triple H, gestern, am Anfang vom Training, am Anfang vom Training habe ich gesagt, Triple H, ich habe so ein bisschen Hüft-Impingement, was soll ich denn machen? Das Maul halten und trotzdem trainieren, hat er gesagt. Und ich so, ja, danke, stimmt. Um das Ganze natürlich jetzt vielleicht ein bisschen auf die Spitze zu treiben, aber die Gedanken, die in diese ganzen Prozesse reinfließen, die habt ihr jetzt schon mitbekommen über die ersten, keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon geredet haben.
Und ich möchte auch noch mal so als Disclaimer so ein bisschen festhalten, das soll sich auf gar keinen Fall arrogant anhören oder irgendwie überkandidelt. Das ist einfach ein Prozess oder der Prozess der letzten 25 Jahre meines Arbeitens hat mich erst dazu befähigt, mir diese Gedanken machen zu können.
Ja.
Ansonsten kann man das natürlich nicht. Und so die Erfahrungen, die man einfach im Umgang, im Arbeiten mit Menschen hat, die fließen da natürlich extrem ein. Und du hast es heute auch schon ein paar Mal gesagt, das kann natürlich nur Anwendung finden, wenn man wirklich ein echtes Interesse an seinem Gegenüber hat. Weil wenn man nur seinen Job macht und sich irgendwie denkt, so okay, ich sehe selber gut aus, ich habe einen tollen Körper und so weiter und das ist der Grund, warum Leute zu mir kommen, dann bin ich vielleicht selbstverliebt und narzisstisch, aber habe nicht diesen altruistischen Anstrich, den wir aber alle brauchen, wenn wir erfolgreich, überdauernd und nachhaltig mit Menschen arbeiten wollen.
Und immer für beide Seiten. Erfolgreich, überdauernd, nachhaltig, immer für beide Seiten. Das ist so wichtig, weil wenn darüber geredet wird, dann bezieht man es, glaube ich, zu gerne immer nur auf den Kunden oder Patienten.
Ja.
Aber es geht immer um eine wechselseitige Beziehung.
Ich hätte es jetzt genau andersrum gemacht. Ich hätte es jetzt nur, weil ich ja quasi von unserer Warte als dem Dienstleister halt nur auf uns bezogen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also ich habe es gerade so formuliert. Für mich ist es definitiv quasi halt kein One-Way-Street, sondern das ist quasi immer in beide Richtungen.
Ja, aber das muss man auf dem Schirm haben.
Absolut, absolut.
Weil eben nachhaltig und erfolgreich bedeutet halt auch einfach
ganz
runtergebrochen, dass du ganz lange viel Spaß an deiner Arbeit hast.
Ja.
Und dass diese egoistische Perspektive, die ist da super wichtig, die muss man halt einnehmen.
Und auch, also ganz lang Spaß an deiner Arbeit, noch weiter runtergebrochen, ganz lang Spaß an der Arbeit mit diesem einen expliziten Menschen. Weil wenn wir nicht dahin gehen, dass wir dauerhaft mutig und aufrichtig mit den Menschen umgehen, dann werden uns die Menschen irgendwann langweilen. Das ist doch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung so. wenn man immer auf einem gleichen rigiden Level ist, dann wird es vielleicht nicht schlechter und man hat vielleicht einen Kunden, jetzt gehen wir wieder vom Personal Training aus, über Jahre hinweg. Aber das würde mich nicht zufriedenstellen. Das würde mich nicht dahin bringen, dass ich sage so, okay, let's go, let's fucking go. Sondern das Gegenteil muss der Fall sein.
Genau. Im achten Jahr der Zusammenarbeit, dass du trotzdem noch sagst, geil, ja, let's fucking go.
Let's fucking go. Und auch der Mensch, mit dem man arbeitet, sagt so, ja, okay, weil ich bin da. Ich bin da und ich habe irgendwie das Geld, keine Ahnung, 1.000 Euro für Personal Training im Monat auszugeben und zwar über Jahre hinweg und mache halt einfach gedanklich meinen grünen Haken. Sondern nein, wenn wir einen guten Job machen, dann hat unser Gegenüber auch diese Einstellung. Let's fucking go.
Auch in Jahr 8.
Auch in Jahr 8. Mhm. Ich weiß nicht, was er mit Jahr 8 meint. Er meint, glaube ich, eigentlich Jahr 7, das verflixte siebte Jahr. Aber er meint wahrscheinlich, wenn man das überwunden hat.
Ja, wahrscheinlich meint er das.
Ja, und weißt du genau das Gleiche, was am Montag im Skill-Meeting passiert ist, ist jetzt auch wieder passiert? So, wir sind vom Abgedrifteten noch weiter abgedriftet. Mhm. Aber so muss es halt irgendwie laufen am Ende. Also das sind halt immer so Meta-Konzepte und so eine Bird's-Eye-View auf die Dinge, die braucht es halt früher oder später. Und was ich noch, das ist jetzt ein bisschen zusammenhangslos, aber du hast von Erfahrung gesprochen und Erfahrung ist halt in diesem ganzen Entwickeln von einer Identität und also als Coach ist natürlich ultra wichtig und Erfahrung kannst du dir halt nicht kaufen und für Erfahrung gibt es keine Abkürzung und das ist auch ein Trend, den ich halt krass beobachte im Moment. Also es gibt ja auch so eine größere, sehr laute Gruppe auf den sozialen Medien, die proaktiv quasi gegen Erfahrung schießt. Und da frage ich mich auch immer, woher kommt das genau? Weil niemand kann logisch eigentlich bestreiten, dass halt Erfahrung eine der wichtigsten Variablen ist, wenn man besser werden will als Trainer, Physio, whatever. Mhm. Aber es sind dann eben auch oft Leute, die ganz laut gegen Erfahrung und erfahrungsbasiertes Arbeiten oder wie auch immer du es nennen willst, schießen, die halt sehr jung sind und halt auch keine Erfahrung haben. Und haben wir nicht gehört, oder? Und das ist dann so, da muss man sich als Konsument von Content, muss man sich
aber,
sehr, sehr bewusst ist es, sein.
Ist in der Physiotherapie oder
Evidenz? Ja, halt so evidenzbasierte Physios.
Ah, okay.
Weißt du, gerade mit der Physioschule fertig.
Ah, ja.
Erzählen dann Leuten, wie Physiotherapie funktioniert, weil sie die evidenzbasierte Ideologie für sich angenommen haben und so weiter und so weiter. Also das ist schon auch ein sehr besorgniserregender Trend, weil das eben ist, das vermittelt, dass Erfahrung nicht wichtig ist und dass ich mir alles logisch durch Wissenschaft aneignen kann, indem ich nur Studien lese und das macht mich zu einem guten Therapeuten. Und das ist genau so ein unrealistisches und gefährliches Versprechen oder auch Glaubenssätze, die da vermittelt werden, wie, hey, du verdienst ein schmerzfreies Leben. Auf eine ganz andere Art und Weise, aber
es ist natürlich, ich bin ja 100% bei dir, das kannst du dir vorstellen, das ist ja logisch. Ich frage mich bei solchen Trends, ich nenne es mal jetzt einen Trend.
Ist ein Trend, weil es ein Trend ist.
Weil
es ist
nicht
mehr als ein Trend.
Genau, das wird auch wieder weggehen. Ich frage mich da immer.
Evidenzbasiertes Arbeiten ist, by the way, kein Trend. Das will ich noch mal klarstellen. Aber dieses Ganze, diese Ideologie und die Kommunikation und wie das kommuniziert wird, das ist ein Trend. Evidenzbasiertes Arbeiten sollte der absolute Standard sein. Nur noch mal ganz kurz, dass ich hier alle abgeholt habe.
Ja.
Okay, sorry, mach weiter.
Ich denke mir immer so, also wenn man sich fragt, woher kommt das denn? Da muss es ja irgendeine Intention geben.
Es kommt von einem ganz riesigen Haufen Unsicherheit.
Ja, kommt's, also ja, Unsicherheit, ganz klar. Aber kommt's nicht vielleicht auch von dem Bestreben und von dem inneren Wunsch nach Veränderung, dass quasi, gerade wenn so ein junger Physio oder eine junge Physiotherapeutin aus dem Studium kommt, wie auch immer, dass dieser Mensch halt Veränderung will. Also allein schon im Curriculum was anderes beigebracht bekommen möchte, als quasi die Erfahrung von ihren Ausbildern, weil sie sagen, das haben wir immer schon so gemacht. Du weißt, wohin ich will mit dieser Aussage. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man natürlich die Intention von einer Personengruppe, die du gerade beschreibst, dass man das versteht.
Ja.
Und dass man natürlich irgendwie dann auch eine Grundlage hat, es nachzuvollziehen und mit diesem Menschen in Interaktion zu treten. Das kann man ja auf eine gewisse Art und Weise leider nicht gut auf Instagram. Wenn man hier jetzt zusammensitzen würde, dann würde man ein viel besseres, komplexeres Gespräch führen. Da bin ich fest davon überzeugt. Auf den sozialen Medien ist es natürlich nicht so einfach. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass in jeder Motivation am Ende eben halt eine Unsicherheit slash auch ein Wunsch und ein Bitte steht.
Und das ist ja eine grundsätzlich extrem positive Motivation natürlich.
Genau.
Also das ist ja auch eine, die uns extrem treibt. Der Wunsch nach Veränderung, aka Weiterentwicklung im Verständnis
und
für Dinge.
Ich würde gerne auch deinen Gedanken, ich würde gerne auch haben, dass du den Gedanken skizzierst, den wir gerade draußen in unserem Gespräch hatten. Weil das ist so ein wichtiger, weil der bringt es genau auf den Punkt, worüber wir jetzt gerade sprechen.
Meinst du, dass egal in welchem Teilbereich man sich jetzt umschaut,
ja,
wenn man sich die Entwicklung von verschiedenen Modellen und auch Denkweisen anschaut, dann geht die Entwicklung überall in die gleiche Richtung. Also egal, ob es das Verständnis über unser Nervensystem ist oder Adaptionsprozesse. Also da habe ich als Beispiel so, Leute hängen noch auf dem Superkompensationsmodell fest, obwohl das schon seit Jahrzehnten veraltet ist, nur als Beispiel. Und da gibt's halt neuere, zeitgemäßere, realistischere, bessere Modelle. Und das ist in jedem Bereich so. Und das ist mir eben, vorhin, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war, als ich hierher geradelt bin, ist mir das so ein bisschen, hatte ich auch so einen Aha-Moment, ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, weil es immer das Gleiche ist, weil diese ganzen Erklärungsmodelle, egal ob die psychologisch sind, Stichwort Umweltpsychologie zum Beispiel, oder eben Trainingsmodelle sind, wie Superkompensationsmodell oder Erklärungsmodelle für wie funktioniert unser Nervensystem, Stichwort Polyvagaltheorie und so weiter. Es ist immer die gleiche Entwicklung zu einer realistischeren Sichtweise auf die Dinge und zu Modellen, die tatsächliche Komplexität der Sache mehr respektieren und mehr abdecken.
Versuchen, besser abzubilden.
Genau, sie versuchen es zumindest, weil ja, die Modelle sind natürlich immer noch falsch, jedes ja, Modell ist falsch, ja, aber die weiterentwickelten und zeitgemäßen Modelle sind halt weniger falsch als die alten. Aber wir klammern uns in ganz, ganz vielen Bereichen halt immer noch an die alten Modelle. Mhm. So, wir haben es relativ am Anfang von der Folge gesagt. Biomedizinisches Modell, veraltet, wird aber noch gelebt, praktiziert. Weiß ich, ob es noch gelehrt wird, so direkt auf die Art und Weise. Aber Leute, die im 21. Jahrhundert angekommen sind, denen ist völlig bewusst, dass es veraltet ist und dass das biopsychosoziale Modell der aktuelle Shit ist. Und das ist in jedem Teilbereich. Und das ist mir jetzt im Bauen von der MTMT-Methode ist mir das halt so klar geworden, weil da stecken halt ganz viele Modelle drin oder auch einfach einzelne Konzepte. Und dann sieht man immer so, was war davor der Standard und was ist jetzt quasi der neue Standard. Und egal in welchem Bereich, es ist immer die gleiche Entwicklung. Und es ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, die natürlich aber auch dazu führt, zu dieser Getriebenheit und dieses so, hey Leute, wir müssen jetzt langsam mal aus dem Arsch kommen, weil wir halten uns immer noch mit veralteten Modellen auf, die Komplexität von unserer Lebenswelt nicht adäquat abbilden. So, let's fucking go. Hm. Vor allem die meisten von diesen zeitgemäßen Modellen, von denen ich spreche, die sind nicht irgendwie neu. Die meisten von denen gibt es seit Jahrzehnten. Hm. Die haben halt nur nicht die Sichtbarkeit, weil natürlich auch so im akademischen Bereich Entwicklung, Weiterentwicklung extrem langsam vorangeht. Und eben dann sind wir bei der Physiotherapie, das Beispiel, was du gebracht hast. Da fängt jemand an mit einer Physiotherapieausbildung und der weiß davor schon, dass er da Zeug beigebracht bekommt, was ultimativ veraltet ist. Das ist natürlich schon ganz schön tough.
Absolut.
Und dann kann man auch niemandem böse sein, wenn er sich eine andere alternative Ideologie sucht. Problem ist es halt dann, wenn es zu Ideologie wird und wenn es dazu führt, dass man halt statt den alten, das haben wir schon immer so gemacht, Scheuklappen, neue Scheuklappen aufsetzt, die vielleicht ein bisschen weiterentwickelt sind, aber es sind trotzdem noch Scheuklappen. Das ist ja das einzige Problem an dieser Entwicklung. Ja, wow, das sind immer so Matrix-Momente dann, wenn man so sieht. Und das sind auch schöne Momente, weil man halt sieht, es passiert ja Weiterentwicklung. Bei allem nichts verändert sich und nichts entwickelt sich weiter und alles ist veraltet und so. Es ist, passiert ja trotzdem was. Wir sind ja, wir stehen ja, wir hängen ja nicht fest irgendwie. Es bewegt sich ja sowieso. Und ich, es geht auch in eine gute Richtung. Es, mir geht's halt nur viel zu langsam. Mhm. Und vielen anderen auch. Zum Glück. So, sonst würde niemand Druck machen.
Puh, jetzt könnte man da auch natürlich nochmal einsteigen. Dir geht's zu langsam und du sprichst von Druck machen.
Ein bisschen Druck machen halt.
Ja, aber was heißt denn das? Das bedeutet ja, dass auch du, also gegen wen oder was willst du Druck machen?
Gegen Stagnation. Mir hat mal so ein Typ, der hat mir immer so ein, ist schon ein paar Jahre her, aber der hat mir immer wieder so einen Satz ins Gehirn gehämmert und der ist hängen geblieben bei mir. Und das war, Stagnation ist der Tod. Nee, Stillstand ist der Tod, war der Satz. Stillstand ist der Tod.
Ja. Das war wohl auch der Watzlawick.
Nein, Mann, das war fucking Batman.
Ach, das stimmt, der nicht. Batman. Fuck. Der Batman war es, genau. Ja, also nein, also das, wir eröffnen das Gespräch jetzt nicht.
Oh.
Aber es ist natürlich eigentlich ein sehr wichtiges. Weil es ja.
Aber das klingt schon wieder so nach so einer Therapiestunde für mich.
Gerade. Ist es definitiv. Ja, ja, okay. Ist es Therapie.
Also für mich ist die MTMT-Methode, dieser Prozess, dieses Produkt zu erstellen,
ja,
ist der therapeutischste Prozess überhaupt für
absolut,
mich.
Absolut.
Und es ist auch der Weg, wie ich Druck mache. Also weißt du, wenn ich sage, so, ich mache Druck, so, und wir auch einfach Druck machen, indem wir das da rausbringen in die Welt. Und natürlich können wir das und wollen wir auch niemanden zwangsfüttern, heißt es so auf Deutsch, forcefeeden. Aber es ist da. Für jeden, der zum Beispiel Bock hat auf zeitgemäßere Modelle als die, die ich auch noch in der Uni gelernt habe, by the way. Mhm, also
klar.
Für mich war, auch es ist ja nur ein Beispiel, aber das Superkompensationsmodell war halt so, ah okay, so funktioniert also Anpassung. Habe ich verstanden, cool.
Es ist ja auch so einfach zu verstehen.
Richtig.
Und dementsprechend auch zu vermitteln.
Ich glaube, so. Es steht hier drin sogar, in dem Buch. Da steht quasi so als Kritik, es ist zu einfach, um wahr zu sein. Ja. Das ist es halt einfach auch so. Es ist viel zu einfach.
Ja.
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 Ja, Schmerz.
Ja, genau. Der Schmerz. Was ist so die Bottom Line? Also Schmerz ist ja jetzt der.
Shut up and lift.
Also Ronny hat alles richtig gemacht.
Die sollte man vielleicht als Beispiel heranziehen.
Naja, weil der immer halt Shut up and squat T-Shirts angehabt hat. Also so von dem her.
Ja, der hat auf jeden Fall, also er hat nicht abgeschottet, wenn er geliftet hat.
Ja,
er hat eher ganz viel rumgeschrien.
Ja.
Yeah, buddy!
Mhm. Ja, also
was ich weiß nicht, was die Bottomline ist. Sag du mal eine.
Ich weiß auch nicht.
Das war natürlich gerade nur ein Schmarrn, aber es ist schon auch, also es ist gar nicht so ein Schmarrn, weil es ist dann auch relativ deep, wenn man das halt richtig einordnet, dieses Shut up and lift. Weil am Ende das, was ganz, ganz viele Leute da draußen brauchen, ist Shut up and lift. Und auch eben ganz viele Leute, die irgendwelche Probleme haben. Aber Shut up and lift in the right way and lift the right things.
Mhm.
Und with the right people, in the right environment.
Wenn du jetzt lift the right things, dann könntest du es ja auch symbolisch als Metapher sehen für raise the necessary things. Vielleicht raise your standards. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst, ja.
Und dementsprechend ist das, was du gesagt hast, 100% richtig. Ja.
Ja, man kann ja nicht nur Gewichte liften, sondern auch Spirits liften, zum Beispiel.
Genau. Ja. Und dafür Wenn man dann verstanden hat, nochmal, dass Selbstorganisation, Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung die drei Selbst sind, die wir umarmen müssen. Und die drei Superpowers oder zwei Superpowers und eine Superverantwortung, die Selbstverantwortung. Wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten, dann haben wir immer wieder ein Licht am Ende des Tunnels in jeder Schmerzsituation, in jeder Situation der Unmacht whatsoever im Leben. Daran können wir uns immer festhalten. Shoutout Severin. Ich habe gerade mit ihm wieder darüber gesprochen. Er ist ja heute den letzten Tag da.
Ja, es ist lustig, dass du Shoutout Severin sagst, weil ich wollte gerade was sagen, was er vorgestern zu mir gesagt hat im Training.
Ja, und zwar?
Weil er hat mir eine Frage gestellt und also das könnte man dann auch nochmal als eigene Podcast-Folge wahrscheinlich machen. Er ist so im Training zu mir hergekommen und hat mich gefragt, hey Chris, wie schaffst du das eigentlich, dass du dein Training nicht krass zerdenkst, weil das tue ich nicht. Da bin ich auch sehr happy, dass es so ist. Weil du weißt doch immer so viel über Biomechanik und Bewegung. Wie schaffst du es dann einfach zu trainieren und dir nicht bei jeder Übung den Kopf zu zerbrechen? Und warum bist du nicht die ganze Zeit so krass in deinem Kopf während dem Training? Und ich habe gesagt, Severin, das ist eine verdammt gute Frage, über die ich ganz aktuell auch relativ viel nachdenke. Aber ich weiß es nicht. I don't know. Ich weiß nicht, warum es so ist. Und ich glaube auch nicht, dass ich dir da eine richtige Antwort drauf geben kann, weil der Grund, warum es so ist, ist so ultimativ komplex und multifaktoriell, warum ich so bin, wie ich bin in diesem Kontext. Ich kann dir nicht sagen, das ist ganz einfach, du musst einfach XY machen oder dieses Buch lesen und deswegen bin ich so. So alle meine Erfahrungen, so aus meinen 33 Jahren, haben mich halt irgendwie so geformt, dass es halt so funktioniert bei mir. Schwierig. Das heißt natürlich nicht, dass man diesen Skill, nenne ich es jetzt einfach mal, oder dieses Mindset, diese Einstellung, dass man das nicht lernen kann oder verbessern kann bei sich oder bei wem anders. Und ich meine, auch da natürlich, der Grund ist so, ich habe es halt immer gemacht, so, und ich mache es auch immer noch. Also das ist schon halt so ein Ding. So, bevor ich groß über was nachdenke, mache ich es halt erstmal und dann denke ich, danach eher drüber nach als davor. Aber auch, warum ich diese Einstellung habe, warum ich da so funktioniere, so, I don't know, man. Sag du es mir.
Das ist total einfach.
Sag.
Du weißt, dass am Ende des Tages, wenn du dem System nicht im Weg stehst, sich alles selbst organisieren wird. Du hast genügend Reps an Selbstwirksamkeitserfahrung gesammelt, dass du weißt, dass du dem Prozess vertrauen kannst. Und du weißt dementsprechend auch, dass du dafür selbst verantwortlich bist. Das heißt, du bist im Prozess, be where your feet are, du trainierst und zerdenkst nicht dein Training, sondern du machst es. Du sagst gerade, du machst erst und denkst dann drüber nach. Ich glaube, das ist ja, beide. Ja,
stimmt auch nicht ganz.
Genau, es stimmt nicht.
Es ist manchmal so, manchmal auch ganz andersrum.
Das ist immer
manchmal
gleich.
50-50.
Du denkst darüber nach, du machst es und dann reflektierst du es. Also denkst auch wieder drüber nach.
Ja.
Aber im Prozess hast du so ein großes Vertrauen in den Skill, so hast du es gerade genannt, den du dir angeeignet hast, dass die Selbstwirksamkeitserfahrung über die Jahre hinweg so positiv bestimmt ist, dass du die Möglichkeit hast, darauf zu vertrauen. Um jetzt quasi nur in Begrifflichkeiten zu bleiben, die wir heute verwendet haben.
Ja, es macht auch total Sinn. Also, dass dann auf einmal die drei Selbsts wieder reinkicken als Erklärung.
Ja.
Aber eben jedes von diesen drei Selbsts ist halt in sich so ultimativ komplex. Eben, man kann es runterbrechen, man kann es in drei Wörtern zusammenfassen, aber es sind halt nur fucking Wörter. Die nicht abbilden, was diese Wörter wirklich bedeuten. Aber ja, du hast es trotzdem extrem gut zusammengefasst gerade. Stimmt, was du gesagt hast. Ist richtig.
Ja. Das ist schön. Mir kommt es wieder so vor, als wäre ich schon lange nicht mehr hier gewesen. Ich bin ja auch letzte Woche nicht hier gewesen.
Ich war auch nicht hier letzte Woche.
Ja, siehst du, deswegen. Also
letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, war der mit Manolo, glaube ich.
Siehst du?
Ist schon ganz schön lange her.
Also, dann
ja, weil du hier in Belgien und in Portugal und in keine Ahnung, wo du überall unterwegs bist, Jet-Set-Lifestyle halt, gell?
Jet-Set,
ja,
genau.
Ja, passt schon, passt schon.
Ja, schön war's. Also wir sehen uns sehr bald wieder zum Podcast.
Ja.
Oder? Wann?
Wie?
Wann? Ich denke morgen.
Ah.
Nein?
Morgen? Das klären wir gleich, wenn die Mikrofone aus sind. Leute, da müsst ihr jetzt nicht unbedingt Teil dran haben. Schön, dass ihr zugehört habt. Auch wieder so eine Folge. So, ich finde es richtig schön, dass ihr das gerade noch hört, was ich gerade sage. Dass es da einfach wirklich Leute gibt. Und das macht mich sehr glücklich.
Mhm. Ja.
So Flo Sauer-mäßig. Meinen die das wirklich ernst? Verdammt, die meinen das wirklich ernst.
Ja, ja, schade, dass ich da nicht da war, als der Flo da war. Ja. Ja, ja, ich freue mich.
Wir meinen es ernst. Also.
Also, wir meinen auch das ernst, was der Quiz gerade gesagt hat. So, wenn der Quiz immer von den Real MVPs spricht und so weiter, dann seid ihr das. Die jetzt noch dran sind.
So ist es.
Okay, bye.
Der war zu tief, glaube ich, für den Kermit.